Deutsch in 100 Tagen. Als wir Deutsche oder die, die noch übrig waren, uns aufmachten, Deutsch in 100 Tagen zu unterrichten, gab man uns folgenden Rat auf den Weg. Nach jeder Unterrichtsstunde sollten wir unbedingt unsere Tafelanschriebe wegwischen. Warum? Um alle Spuren zu beseitigen, sollte uns je ein Fehler unterlaufen. Wir sollten bedenken, dass andere Lehrer, die nach uns im selben Klassenzimmer unterrichten, unsere Tafelanschriebe studieren und dabei Fehler entdecken könnten. Es sei ein leichtes, einen Tafelanschrieb, selbst wenn alles richtig ist, gegen einen Lehrer auszulegen, die Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen, einzelne Wörter aufzuschreiben. In unserem eigenen Interesse sollten wir deshalb nach jedem Unterricht alles Beweismaterial sorgsam beseitigen, wie nach einem Verbrechen. Und die erste Regel hierbei sei eine gut gewischte Tafel. Zur Sicherheit besser mit einem nassen als mit einem trockenen Lappen abgewischt, zu unserer eigenen Sicherheit besser selbst abgewischt, als diese Aufgabe einem Studenten anzuvertrauen. Dies sei nicht nur ein gut gemeinter Rat, sondern auch ein juristischer Rat. Wir wollen nicht, dass irgendjemand sie rechtlich belangen kann wegen eines belanglosen Tafelanschriebs. Es sei deshalb den Studenten auch zu verbieten, Tafelanschriebe zu fotografieren. Wir sollten die Studenten auch davon abbringen, Tafelanschriebe abzuschreiben. Am besten, man verzichte von vornherein auf jede Tafelarbeit. Schreiben Sie in der ersten Stunde Ihren Namen an die Tafel und damit genug. Eine Fremdsprache sei ohnehin nicht für das Auge oder die Hand, sondern für das Ohr und den Mund. Keinesfalls sollten wir statt der Tafelarbeit fotokopiertes Unterrichtsmaterial unter den Studierenden verteilen. Sprechen Sie einfach Deutsch und damit genug. Gehen Sie jetzt. Mit diesen Worten im Rücken ging jeder von uns in seine Klasse. Ich machte keine Tafelanschriebe, ich teilte meine mühsam vorbereiteten Unterrichtsmaterialien nicht aus, ich sprach Deutsch und ich versuchte so zu sprechen, schnell, präzise, bestimmt, gewitzt, dass es meine Studenten nach 100 Tagen ebenfalls sprechen konnten. Meine Studenten waren nicht dumm. Sie waren sogar sehr intelligent. Schon nach wenigen Minuten erinnerte ich mich an den Satz einer Mitarbeiterin, die mir nach meiner Ankunft in Yale gesagt hatte, wir haben die intelligentesten Studenten der Welt. Ich hielt das für Prahlerei, aber meine Studenten belehrten mich bald eines Besseren. In den ersten Stunden stellte ich noch Fragen. Dann fragten mich plötzlich die Studenten. Ich stellte zunächst einmal menschliche Fragen, zum Beispiel, wie heißen Sie? Meine Studenten stellten mir schwierige Fragen, wie man heißen überhaupt schreibt. Ich buchstabierte es. Was ein sogenanntes scharfes S ist? Wie es aussieht, wie man es schreibt, mit einem Messer? Ich sollte es an die Tafel schreiben, was ich verweigerte. Später dann, warum man heißen nicht mit zwei S schreibt, so wie müssen. Ich wusste es nicht. Warum man wissen mit zwei S schreibt, aber heißen mit einem scharfen S. Ich wusste es nicht. Immer wenn ich etwas nicht wusste, sagte ich lapidar, es ist idiomatisch. Auf gut Deutsch, es ist eben so, wie es ist, man muss es eben auswendig lernen und so weiter. Ich versuchte, die Kontrolle wieder zu gewinnen, indem ich anfing, die Studenten zu korrigieren. Einer sagte beispielsweise, der Mann fährt nach der Grenze. »Ha«, rief ich, »das ist falsch. Warum ist das falsch?« Ein anderer Student sagte, »es heißt eigentlich, der Mann fährt zu der Grenze.« »Richtig«, antwortete ich. »Warum das so sei«, fragten mich die Studenten, »ich solle eine Regel aufstellen, wann man nach und wann man zusage, und ich möge diese Regel bitte an die Tafel schreiben.« Ich überlegte fieberhaft. Plötzlich kam mir eine Idee in den Sinn, und ich verkündigte folgende Regel. Nach ist eine Präposition, die man vor Eigennamen gebraucht. Ich fahre nach Österreich, ich fliege nach Mexiko. Ich forderte die Studenten auf, Beispielsätze zu bilden, und sie bildeten Beispielsätze. Ich fahre nach Zugspitze. Ich sagte nichts. Der Student fragte mich, ist das richtig? Nein, nein, es war nicht richtig, leider. Leider, warum war das nicht richtig? Zum Glück hatte ich die Regel nicht an die Tafel geschrieben. Die Studenten, ob Zugspitze kein Eigenname sei? Ja, antwortete ich, es ist ein Eigenname. Warum nach dann falsch sei? Ich wusste es nicht und erklärte, Zugspitze sei eine Ausnahme, eine dumme Ausnahme, die man eben auswendig lernen müsse. Und ich bat um weitere Beispielsätze und die Studenten schleuderten mir ihre Beispiele um die Ohren. Ich fahre nach Matterhorn. Falsch. Warum? Ausnahme. Ich fahre nach Eiger Nordwand. Falsch. Warum? Ausnahme, verflixte deutsche Sprache. Vielleicht hatte Mark Twain recht. Ich fahre nach Alpen. Ja, natürlich falsch. Es war ein Albtraum. Die Studenten kamen mir mit sämtlichen Gebirgen der Welt. Ich fahre nach Rocky Mountains. Falsch, warum? Ausnahme. Alles Ausnahmen. Und ich bog diese Ausnahmen schnell zu einer neuen Regel um. Nach ist eine Präposition, die man vor Eigennamen gebraucht, außer vor Bergen. Ich bat um neue Beispiele. Nur weg von diesen Bergen. Warum denn immer Berge? Warum denn nicht mal Flüsse? Also, Also bildeten die Studenten Beispiele mit Flussnamen. Ich fahre nach Donau. Falsch, warum, Ausnahme. Und so ging das weiter. Ich fahre nach Neckar, ich fahre nach Elbe, dann folgten die Seen, ich fahre nach Bodensee, dann kamen die Meere, ich segle nach Atlantik, dann die Länder, ich fahre nach Schweiz. Falsch, warum, Ausnahme. Ich fahre nach Amerika. Falsch, nein, richtig. Warum? Ausnahme. Die Ausnahme der Ausnahme, eine Regel, die ich aufgestellt hatte und die nur noch aus Ausnahmen bestand. Deutsch in 100 Tagen. Es waren erst 3 Tage vorbei und die Studenten lernten schnell, viel zu schnell. Und sie lernten vor allem eines, dass ich keine Ahnung von der deutschen Sprache habe. Am 4. Tag fehlten 2 Studenten. Ich berichtete das dem Sekretariat der Deutschabteilung und man beruhigte mich. Aber nein, die beiden Studenten schwänzten nicht. Sie seien vielmehr bei einem anderen Lehrer. Wir sind ein freies Land. Bei uns dürfen die Studenten ihre Lehrer frei wählen. Ihre Studenten sind nun bei Dr. Schwartz. Dann bekam ich es zu hören, was Schwartz in seiner Klasse alles leiste, wie sehr die Studenten Schwartz liebten, was für eine fantastische Persönlichkeit Schwartz sei, ein pädagogisches Naturtalent, welche Begabung und Hingabe, was für eine Leichtigkeit des Denkens und Erklären schwerster Fragen, der Erfinder einer neuen Lehre der Grammatik, der Grammatologie, der Liebling aller Studenten, besonders der Studentinnen, der erste Deutsche mit Humor. Aus allen Deutschklassen würden die Studenten zu Schwartz überlaufen. Man zeigte auf eine Statistik an der Wand mit den Teilnehmerzahlen der einzelnen Kurse. Eine steile Kurve trieb den Namen Schwartz täglich zu neuen Gipfeln des Erfolges, in dessen Schatten tief unten, wie kleine Hügel vor einem gewaltigen Gebirgsmassiv, die Namen und Teilnehmerzahlen der anderen Kurse vermerkt waren, darunter auch mein Name, daneben ein Name, der bereits durchgestrichen war. Ich soll es nicht persönlich nehmen, es sei nichts gegen mich, sondern Schwartz. Und dessen Grammatologie, der Beginn einer neuen Betrachtung der Welt, das schwarze Weltbild, Schwartz, die Stimme einer anderen Pädagogik, das schönste Gesicht Deutschlands, das Europa müde Superlativ amerikanischer Träume. Daraufhin wieder der Fingerzeig auf die Statistik. Ich würde gar nicht so schlecht dastehen. Ich solle versuchen, Studenten aus anderen Kursen zu erobern. Kopf hoch, Beine hoch. Kopf hoch, Beine hoch, wie absurd. Hätte ich vor meinen Studenten tanzen sollen, wie ein Cheerleader, um sie in meinem Kurs zu halten? Vielleicht hätte ich das so machen sollen. Studenten aus anderen Kursen erobern? Nicht ein neues Gesicht zeigte sich bei mir, im Gegenteil. Es wurden täglich immer weniger. Ich arrangierte die Tische so, dass dies nicht auffallen sollte. Natürlich fiel es auf. Ich stellte den Studenten witzige Fragen. Die Studenten stellten mir grammatische Fragen. Warum sich kausale und konsekutive Konjunktionen von der Position 0 in die Position 3 oder 4 des Hauptsatzes verschieben, wenn ein Pronomen im Satz nötig ist. Ich wusste es nicht. Als ich den Konjunktiv behandelte, sprach ich vom Konjunktiv 1. Die Studenten sprachen aber lieber im Konjunktiv 2. Ich flöge, er schlüge und du stürbest. Du erführest, dass er stürbe und frörest und äßest und verdürbest den Magen. Grauenhafte deutsche Sprache. Wenn er das Geld nähme und in eine Truhe schlösse und sie in einen Fluss würfe und ein Freund ihm helfe, dann wäre es weniger um das Geld als um die deutsche Sprache. Schade, sagte ich meinen Studenten, die von dem Konjunktiv 2 völlig besessen waren. Sie erklärten mir, bei einigen starken und gemischten Verben entspricht der Vokal im Konjunktiv 1 nicht dem Vokal des Imperfekt-Indikativs. Wie interessant. Ich versuchte, den Studenten entgegenzukommen, indem ich ihnen keine Hausaufgaben aufgab. Dafür stellten sie mir Hausaufgaben. Modalverben mit 2 Infinitiven, Satzstellungen mit Pronomen im Akkusativ und Dativ, Satzstellungen mit Objekten und adverbialen Angaben. Wie grammatikalische Kampfmaschinen bedrängten mich die Studenten mit den entlegensten Rechthabereien der deutschen Sprache. Warum man nach den neuen Rechtschreibregeln Eltern nicht mit Ä schreibe? Eltern trotz der Stammform alt, wenn die Deutschen mit dieser Rechtschreibreform schon so viele Wörter verumlautet oder beäht haben. Gemse, Schenke, Bändel, Stängel, Behände, belämmert. Ich wusste es nicht. Warum man bei dieser Gelegenheit nicht gleich noch das Genus abschaffe? Es waren nur noch wenige Studenten, doch immer noch genug, um mir sehr unangenehme Fragen zu stellen. Meist grammatische Fragen, aber auch persönliche Fragen. Ob ich wirklich Deutscher sei? Ja, aber natürlich. Ich zeigte ihnen meinen Pass. Sie musterten den Pass wie Zöllner, DDR-Zöllner an der deutsch-deutschen Grenze. Sie fragten, ob man Pass mit SS oder mit scharfen S schreibt. Mit einem scharfen S. Warum es dann im Pass mit 2 S geschrieben sei? Ich wusste es nicht. Wenige Tage später kam ich in den Unterricht und das Klassenzimmer war leer. Ich wartete. Ich wartete weiter. Ich ging zur Tafel zum ersten Mal und schrieb, Unterricht muss wegen Krankheit leider ausfallen. Dann ging ich in mein Loch und legte mich ins Bett. Am nächsten Tag war ich immer noch krank. Ich war lange krank, doch schließlich machte ich mich auf den Weg ins Sekretariat und meldete dort das leere Klassenzimmer. Kopf hoch, sagte man mir. Mit einem Filzstift wurde mein Name an der Wand ausgestrichen. Was nun? Man sagte mir, ich solle mich beim Rektor der Universität melden.